Manacled, Kapitel 27, Rückblick 2. März 2002. Hermine hing in jeder freien Minute, die sie finden konnte, über den Büchern. Sie verwandelte sie so, dass es aussah, als ob es Texte über Arithmetik, Runen und Heilkunde waren, und niemand wunderte sich, wenn sie durch diese, während sie am Brauen war, in ruhigen Momenten auf der Krankenstation oder während dem Essen hindurchblätterte. Sie war sich nicht sicher, ob ihr die Informationen tatsächlich helfen würden, aber sie hatte keine anderen Ideen, wie sie sich sonst vorbereiten sollte. Bücher waren die einzigen Quellen, die sie hatte. Also las sie und machte sich Gedanken und Sorgen und bemerkte, wie sie abwehrend Leute anschnauzte. »Es tut mir leid, Fred«, sagte sie kleinlaut, als er vorbeikam, um George zu besuchen. Er hatte versucht, ihre Stimmung aufzuheitern, indem er vorgeschlagen hatte, eine unartige Krankenschwester-Routine an den Tag zu legen, während sie sich um seinen Bruder kümmerte. Hermine, die dieses Thema gerade etwas sensibel fand, ist ausgerastet und hatte ihm fast eine gescheuert. Sie schaute weg. »Es ist nur, ich habe in letzter Zeit nicht besonders viel geschlafen.« Es war eine erbärmliche Entschuldigung. Niemand schlief noch sehr viel. Und das schon seit langem nicht mehr. Egal in welchem Sicherheitshaus, es gab immer ein paar Leute, die wach waren, egal zu welcher Stunde. Die Karten spielten, rauchten und irgendetwas taten, um die langen nächtlichen Stunden totzuschlagen. Harry war fast immer einer der Leute, die an Schlaflosigkeit litten. Er schien mit einer ungesunden Menge an Schlaf zu überleben. Er war sich nicht einmal mehr sicher, ob die Albträume von Voldemort kamen oder einfach nur von seinem eigenen Stress und seinen Schuldgefühlen. Wenn er anfing, in Wände zu laufen und dazustehen und ausdruckslos in die Ferne zu starren, dann schleppte Hermine ihn auf die Krankenstation und dosierte ihm den Schlaftrunk für traumlosen Schlaf. Hermine hatte ihre eigenen Albträume. Meistens handelten sie davon, dass Harry und Ron starben, während sie es nicht schaffte, sie zu retten. Die Gesichter der Toten verfolgten sie. All die Leute, bei denen sie nicht schnell genug gewesen ist, nicht schlau genug gewesen ist, nicht erfahren genug gewesen ist, um sie zu retten. Colin Creevy tauchte oft in ihren Träumen auf. Colin ist die erste Person gewesen, die unter Hermines Aufsicht gestorben ist. Es war kurz nachdem Voldemort die Kontrolle über das Ministerium übernommen hatte, bevor der Orden dazu gezwungen war, Hogwarts aufzugeben. Madame Pomfrey ist losgegangen, um neue Tränke zu kaufen, als Colin reingebracht wurde. Harry ist auch dort gewesen, hat Hermine Gesellschaft geleistet, an einem ruhigen Nachmittag. Colin ist von einem Häutungsfluch getroffen worden. Es gab keinen Gegenzauber dafür. Hermine konnte Colin nicht betäuben. Der Fluch zwang ihn dazu, bei Bewusstsein zu bleiben. Stupor, traumloser Schlaf, nicht einmal der Trank der lebenden Toten. Nichts davon funktionierte. Der Fluch zog sich durch ihn durch und hielt ihn bei Bewusstsein. Hermine versuchte alles, das ihr in den Sinn kam, um den Fluch zu umkehren. Ihn zu verlangsamen, ihn hinauszuzögern. Die Haut wurde immer weiter weggeschnitten. Colin hörte nicht auf zu schreien. Wenn sie die Haut an einer Stelle wiederherstellte, wurde sie wieder abgezogen. Wenn sie die Haut nicht wiederherstellte, dann wanderte der Fluch tiefer. In die Muskeln und das Gewebe. Der Fluch hörte nicht auf, bis er seine Knochen erreicht hatte. Colin Creevy starb umgeben von einem Haufen aus hauchdünnen Scheiben seines Fleisches und einer Pfütze aus Blut, während Hermine schluchzte und alles versuchte, das ihr in den Sinn kam, um ihn zu retten. Er ist ein perfektes Skelett gewesen, als Madame Pomfrey wieder zurückgekommen ist. Hermine hat sich nie davon erholt. Sie rauchte nicht, sie trank nicht, sie fing auch keine Kämpfe an. Sie hatte keine Gelegenheit, Sex. Sie arbeitete einfach härter und länger. Sie hatte keine Zeit zu trauern oder zu bereuen. Es gab immer einen neuen Körper, der zu ihr gebracht wurde. Und sie hatte keine Zeit dazu, ihre Fähigkeiten anzuzweifeln. Sie schlief, wenn sie zu erschöpft zum Träumen war. Sie starrte zu Fred nach oben. »Es ist einfach ein beschissener Tag.« Er schenkte ihr ein knappes Lächeln. »Ist schon gut, Miney. Du hast genauso das Recht darauf, solche Tage zu haben, wie jeder andere von uns. Um ehrlich zu sein, kann ich beim besten Willen nicht verstehen, wie du das hier immer weitermachen kannst.« Hermine drehte sich um und schaute über die Krankenstation und fühlte sich hoffnungslos. Wenn ich es nicht tue, wer würde es dann tun? Der Orden war darauf angewiesen, dass sie hier war. Sie wollte sich nicht einfach nur wichtig machen. Es war einfach nur ein Fakt. An diesem Punkt im Krieg war Hermine besser darauf spezialisiert, dunkle Magie und Flüche zu heilen, wie jede andere in fast ganz Großbritannien. Als Voldemort die Macht über das Zaubereiministerium übernommen hat, ist der Orden dazu gezwungen gewesen, sich von St. Mungus fernzuhalten. Jeder Widerstandskämpfer, der ins Krankenhaus geschickt wurde, wurde sofort wegen terroristischen Aktivitäten festgenommen und verschwand dann in einem von Voldemorts Gefängnissen. Die Übernahme des Ministeriums ist sorgfältig geplant gewesen. Das erste Gesetz, das in Kraft trat, war der Muggel-Erfassungsakt. Voldemort verstand, welche ausschlaggebende Rolle die Heilkunst während eines Krieges spielte, und so ist das St. Mungus der erste Ort gewesen, der unter dem neuen Gesetz gesäubert wurde. Alle Muggelgeborenen und Halbblüterheiler sind sofort festgenommen worden und ihre Zauberstäbe sind zerbrochen worden, bevor sie zum Orden flüchten konnten. Poppy Pomfrey war plötzlich die erfahrenste Heilerin des Widerstandes. Hermine ist von ihr ausgebildet worden und hat exzessive studiert, seit Dumbledore gestorben war. Als europäische Heiler, die mit dem Widerstand sympathisierten, heimlich Kontakt aufgenommen haben, um Trainings anzubieten, ist Hermine die einzige Person mit genug Heilkundewissen gewesen, die sich dafür qualifiziert hat und die der Orden entbehren konnte. Sie hatte jeden zurückgelassen, hat sich verabschiedet und wurde durch Europa von Krankenhaus zu Krankenhaus geschmuggelt, um so viel fortgeschrittene Heilungsmagie zu lernen, wie sie konnte. Sie kam nach fast 2 Jahren wieder zurück, nachdem das Krankenhaus des Ordens während einer Schlacht zerstört wurde und alle Heiler, die sie rekrutiert hatten, zusammen mit Horace Slughorn getötet wurden. Severus hatte Hermine in Zaubertränke unterrichtet, bis sie weg musste, und sie hat ihre Forschungen während ihres Trainings in Europa weiterverfolgt, da es mit der Heilkunde verbunden war. Als sie zurückkam, war Hermine beides, eine komplett ausgebildete Notfallheilerin und eine medizinische Zaubertrankmeisterin. Ihr Fachgebiet war es, Flüche zu dekonstruieren, um Gegenzauber zu entwickeln. Den ersten Gegenzauber, den sie entwickelte, war für den Häutungsfluch. Durch Voldemorts Fluchentwicklungsabteilung, die ständig neue experimentelle Zauber in jeder Schlacht hervorbrachte, wurden ihre Fähigkeiten dringend benötigt. Hermine unterrichtete so viele Widerstandsmitglieder, wie unterrichtet werden wollten. Leider war Heilkunde eine sehr genaue und hochraffinierte Kunst. Man benötigte enorme Aufmerksamkeit und Hingabe, um erfolgreich zu sein. Der Orden versucht meistens, eine Person mit Feldheilungsfähigkeiten in jedem Angriff mit unterzubringen, damit sie die Kämpfer lange genug am Leben hielten, um sie in die Krankenabteilung zu bringen. Aber wegen dem häufigen Aufkommen, sie in Schlachten zu schicken, waren die Feldheiler überarbeitet und hatten die höchste Sterberate im Orden. Die meisten Kämpfer bevorzugten es, ihre freie Zeit damit zu verbringen, noch mehr Verteidigungsmagie zu üben, anstatt zu glauben, dass sie irgendetwas über grundlegende Erste-Hilfe-Heilkunst wissen sollten. Der sture Optimismus, den sie an den Tag legten, ließ Hermine vor Frustration erschaudern, wenn sie sich selbst erlaubte, sich Gedanken darüber zu machen. Der Orden hatte schlicht und ergreifend nicht genügend Leute, um sie richtig nutzen zu können. Die Fehler der Führerschaft sickerten nach unten und beeinflussten den gesamten Widerstand. Sie sind nicht auf den Krieg vorbereitet gewesen. Dumbledores Tod hat ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen und seitdem haben sie Probleme zu überleben. Es war Malfoys Werk. Sein Mord an Dumbledore hat sie verstümmelt. Sie verdammt. Jetzt versuchte er, wie ein Retter dazustehen, gewillt dazu, die Wunde zu heilen, die er verursacht hat. Hermine hasste ihn. Mehr, als sie sonst irgendjemanden hasste, außer Voldemort. Antonin Dolohov, der Kopf der Fluchentwicklungsabteilung, kam knapp auf den 3. Platz. Malfoy hatte den Krieg angefangen, hatte all den Schmerz verursacht und jetzt muss sie all ihren Groll hinunterschlucken und es freiwillig machen. Die Furcht ihrer ursprünglichen Unterhaltung mit Moody verschlang sie jetzt schon. Sie wusste nicht, wie sie aufhören konnte, Malfoy zu hassen. Sie glaubte nicht, dass sie als Schauspielerin gut genug war, um so zu tun, als ob sie aufgehört hatte, ihn zu hassen. Der Gedanke daran, im selben Zimmer mit ihm zu sein, ohne ihn zu verfluchen, ihn für all das zu bestrafen, für das er verantwortlich war. Sie war sich nicht sicher, ob sie die Selbstkontrolle dafür hatte. Hermine knirschte mit den Zähnen und presste ihre Stirn gegen eine Fensterscheibe, während sie versuchte nachzudenken, sich selbst zum Durchatmen zwang und sich davon abhielt, irgendetwas kaputt zu machen oder anfangen zu weinen. Sie konnte nicht zusammenbrechen. Sie musste es aufteilen. Sie musste all ihren Hass auf Malfoy in eine Box zwingen und irgendwo verstauen, wo es nicht raussickern konnte und all ihre Interaktion mit ihm verderben konnte. Sie würde nicht klar denken können, wenn sie dauerhaft alles mit Rage sehen würde. Sie musste einen weiteren Blickwinkel einnehmen. Ihn als Spion zu benutzen, war wichtiger als eine kurzzeitige Befriedigung ihres Hasses auf ihn. Sie brauchte ihn. Dennoch wollte ein Teil von ihr ihn leiden sehen. Sie konnte sich nicht davon abhalten zu hoffen, dass, wenn sie erst einmal das von ihm hatte, was sie brauchte, dass sie ihn dafür bezahlen lassen konnte. Aber wenn sie den Krieg gewinnen würden, dann war der Sieg ihm zu verdanken. Hermine hatte zugestimmt, der Preis dafür zu sein. So sehr sie ihn auch verabscheute, wenn er sie alle retten würde, wusste sie, dass sie sich verpflichtet fühlen würde, ihren Teil des Abkommens einzuhalten. Egal, was er mit ihr vorhatte. Ihr wurde auf einmal schlecht. Sie zitterte und ihr war gleichzeitig heiß und kalt. Sie zog ihre Stirn vom Glas zurück. Ihr Atem hatte einen Kondensationskreis auf der Scheibe kreiert. Nach einem kurzen Moment setzte sie eine Fingerspitze aufs Glas und zeichnete die Rune Turiats für Abwehr, Selbstprüfung und Fokus. Daneben zeichnete sie ihr Gegenteil. Merkstabe für Gefahr, Wehrlosigkeit, Böswilligkeit, Hass und Gehässigkeit. Sie selbst und Malfoy. Sie beobachtete, wie die Runen langsam auf der Scheibe verblassten, als die Kondensation wieder in die Luft verdunstete. Sie drehte sich zu ihren Büchern zurück. Moody suchte sie an diesem Abend auf. »Wir haben eine Zeit und einen Ort.« »Wo?« »In Forest of Dean, Freitag, 8 Uhr abends. Ich werde es ausspähen und dich das erste Mal zu der Adresse apparieren.« Hermine nickte. Sie erwiderte Moodys Blick. Es gab einen verbitterten Teil in ihr, der wollte, dass er sich an diesen Moment erinnerte. Dass es sich in seiner Erinnerung festsetzte, wie sie davor ausgesehen hat. Er schien zu zögern. Sein Gesichtsausdruck verhärtete sich. »Du musst dein Interesse, so lange wie es geht, aufrechthalten.« Hermines Mund verzog sich, aber sie nickte. »Dem bin ich mir bewusst«, sagte sie. Sie fuhr mit der Fingerspitze den Rand ihres Buches entlang, bis sie spürte, wie die scharfen Kanten des Buches fast in ihre Haut schnitten. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, aber ich werde mein Bestes geben. Gibt es die Möglichkeit, vor Freitag noch mit Severus zu sprechen? Ich habe ein paar Fragen.« »Ich werde es arrangieren«, sagte Moody. Dann drehte er sich um und ging weg. »Freitag. In 2 Tagen.« So wenig Zeit, sich vorzubereiten, aber so viel Zeit, um Angst zu haben. Sie hat seit der ersten Unterhaltung mit Moody nicht mehr gegessen. Sie konnte sich selbst nicht dazu überwinden. Immer wenn sie versuchte, einen Bissen zu nehmen, zog sich ihre Kehle zusammen. Sie lebte momentan nur von Tee. Hermine schloss ihre Augen und zwang sich dazu, gleichmäßig zu atmen. Sie schloss das Buch, das sie in der Hand hielt, und konzentrierte sich auf ihre Oklumentik. Laut Severus hatte sie ein Talent dafür. Sie ging durch ihre eigenen Erinnerungen und Gedanken, sortierte und organisierte sie. Sie verstärkte die Mauern um wichtige Ordenstreffen, um die Horcruxe. Dann schob sie all die Erinnerungen weg, an die sie versuchte, nicht zu denken. Es gab so viele Erinnerungen an Leute, die starben. Sie schob sie ganz nach hinten in ihrem Kopf und versuchte, sie zusammenzuquetschen, sodass sie die sterbenden Schreie, mit denen sie gefüllt waren, nicht mehr hören konnte. Sie filterte ihren Hass auf Malfoy heraus und stoppte ihn vorsichtig in eine Ecke, wo er sie nicht mehr ablenken oder sie übermannen konnte. Oklumentik durchzuführen war das Einzige, was sie tun konnte, was mentalem Frieden am nächsten kam. Es war ein Teil davon, was sie eine so talentierte Heilerin sein ließ. Sie konnte ihre Sympathie und Empathie wegsperren und sich einfach auf den Vorgang und das Prozedere des Heilens konzentrieren. Es schien eine verbreitete Eigenschaft unter Heilern zu sein. Eines Tages, wenn der Krieg vorbei war, konnte Hermine vielleicht eine Studie dazu machen, über die Zahl der Okklumenten im Feld der Heilkunst. Sie vermutete, dass die meisten Traumaheiler zumindest eine gewisse unbewusste Neigung dafür haben mussten. Okklumentik wurde so selten unterrichtet, dass die meisten es vermutlich nicht einmal merkten, wenn sie es benutzten. Hermine hatte es nicht bemerkt. Für eine lange Zeit hatte sie einfach nur gedacht, dass sie kalt und emotionslos war. Als die Jahre des Krieges vorbeigezogen sind, wurden ihre Tendenzen, ihre Emotionen abzuschalten, immer stärker und einfach rational zu sein, stellte einen großen Kontrast zu Rons und Harrys emotionalen Antrieb dar. Sie war nicht gefühlslos, sie konnte Dinge spüren, aber ihre Emotionen waren ergänzend. Sie trafen keine Entscheidungen für sie. Es war immer erst der Verstand. Dann folgte das Herz. Es hat angefangen, nachdem Colin gestorben ist. Sie konnte nicht wie Harry sein. Sein Tod wurde zu einem ausschlaggebenden Punkt für sie beide. Nachdem Harry Hermine dabei beobachtet hatte, wie sie versucht hatte, Colin zu retten, ist er absolut von dem puren Bösen von dunkler Magie überzeugt gewesen. Er wird davon angetrieben, dass das, was er fühlte, das Richtige ist. Wie er glaubte, dass die Dinge sein sollten. Bei Hermine hatte es das Gegenteil bewirkt. Sie bemerkte den unnachahmlichen Vorteil, den die Todesser über den Orden hatten. Es hat ihr die Augen geöffnet für den Preis des Scheiterns. Sie ist davon überzeugt, dass fast alles gemacht werden sollte, um Voldemort zu stoppen. Die Kosten, um an idyllischen Moralen festzuhalten und zu verlieren, waren zu hoch. Es war einfach die logische Schlussfolgerung. Je länger der Krieg anhielt, desto mehr gute und unschuldige Menschen würden leiden und sterben. Die unterschiedlichen Schlussfolgerungen kreierten eine Spannung zwischen ihr und Harry. Dunkle Magie war schuld daran, dass er seiner Eltern, Sirius, Dumbledore und Colin, beraubt wurde. Sie sind ihm alle geraubt worden durch die dunklen Künste. Dass Hermine Gleiches mit Gleichem bekämpfen wollte, war für Harry undenkbar. Harry war entschlossen. Sie würden keine Mörder werden. Der Orden würde nicht so sein. Liebe hatte den Todesfluch schon zuvor besiegt. Sie würde auch Voldemort besiegen. Die zynischen und pragmatischen Mitglieder des Ordens wurden einfach von allen anderen mundtot gemacht. Selbst als der Krieg schlimmer wurde, die Überzeugung wurde nur tiefer verwurzelt mit jedem neuen verlorenen Leben. Die, die an das Licht glaubten, konnten ihre Ansichten nicht aufgeben, denn das würde bedeuten, dass jeder Tod umsonst gewesen wäre. Dass sie Leute darum gebeten hatten, für ein Ideal zu sterben, das letztendlich gescheitert ist. Anstatt der bitteren Wahrheit ins Gesicht zu schauen, wurden sie immer mehr und mehr davon überzeugt, dass die Opfer und Verluste so gewalttätig wurden, dass sie es wert sein mussten. Dass das Gleichgewicht der Wagen zwischen Gut und Böse bald auf ihre Seite kippen würde. Einfach, weil es so sein musste. Es brachte Hermine so weit, dass sie die Ordenstreffen verließ und sie vor Frustration fast anfing zu weinen. Sie hat sogar darauf zurückgegriffen, eine Präsentation zu erstellen, um die Denkfehler bei versunkenen Kosten, emotionale Steigerung von Einsatz und die Rechtfertigungstheorie zu erklären. Als sie versucht hatte, Muggelpsychologie zu erklären, wurde es abgetan. Und als sie versucht hatte, weiterzumachen, wurde sie behandelt, als ob sie eine Art feiges Monster wäre, das versucht, Psychologie zu benutzen, um Mord zu rechtfertigen. Sie hat einmal 13 Stunden auf der Krankenstation verbracht, um akribisch Professor Flitwicks Lungen zu rekonstruieren. Als sie direkt danach in ein Ordenstreffen gerufen wurde, ging sie erschöpft hin und thematisierte das Problem der dunklen Magie mit erneuter Rage. Sie wurde wütend und von einem genauso wütenden und erschöpften Ron informiert, dass sie sich wie eine Bitch verhielt und dass sie den Sinn des Ordens nicht zu verstehen schien. Mehrere andere Mitglieder des Ordens nickten zustimmend. Harry hatte zwar nicht genickt, er weigerte sich aber, sie anzuschauen, und er klopfte Ron auf die Schulter, als er das Treffen verließ. Sie hatte danach geweint. Cerys hat sie in der Abstellkammer gefunden, als sie einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Nachdem er für mehrere Minuten dazwischen geschwankt ist, sie nur leicht und die anderen Mitglieder des Ordens auf grobe Weise zu beleidigen, hat er es geschafft, dass sie sich wieder gefasst hatte. Sie fühlte sich geschmeichelt durch die Art der Zurückhaltung. Das nächste Mal, als er an einem Ordenstreffen teilnahm, hat er ihr ein Buch über Oklumentik gegeben. Er hat keine Zeit gehabt, sie zu unterrichten, aber Hermine hat auch keinen Unterricht gebraucht. Allein durch das Lesen der Konzepte konnte sie die Techniken verinnerlichen. Cerys hat ihr dann später gesagt, dass er das schon vermutet hatte. Sie war eine natürliche Oklumentin. Es war ein Grund dafür, dass sie so eine talentierte Heilerin und Zaubertrankmeisterin war. Sie besaß die Fähigkeit, ihre Gedanken komplett in einzelne Teile aufzuspalten, wenn es sein musste. Nach 5 Jahren Krieg hatte Hermine das Gefühl, dass ihr gesamtes Leben allmählich in verschiedene kleine Boxen aufgeteilt war. Ihre ewig frustrierende Beziehung mit Ron und Harry lag sorgfältig in einer Ecke vergraben, wo sie es nicht fühlen konnte. Die meisten ihrer Freundschaften fühlte sich so an, als ob sie es weggepackt hätte. Im Zentrum ihrer selbst war ein riesiger Raum, den die Freundschaft mit Ron und Harry so lange ausgefüllt hatte. Jetzt war da nur noch eine Grube, die sie pflichtbewusst mit Arbeit vollstopfte. Nach ein paar Minuten öffnete sie wieder ihre Augen und fing wieder an zu lesen. Sie hatte nur noch 2 Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Minerva McGonagall kam unerwartet am nächsten Nachmittag im Grimmauldplatz an, als Hermines Krankenhausschicht endete. Die ehemalige Schulleiterin von Hogwarts verließ Schottland nur sehr selten. Nachdem Hogwarts verlassen wurde, hatte McGonagall die Vormundschaft für all die minderjährigen Hexen und Zauberer übernommen, die zu Waisen geworden sind oder deren Eltern im Krieg kämpften. Sie ist zum Anwesen ihres Vaters nach Caithness zurückgekehrt und nachdem sie Erweiterungszauber bis zu einem unmöglichen Ausmaß ausgenutzt hatte, war das Haus groß genug, um über 100 Kinder unterzubringen. Sie betrachtete jeden ohne Eltern als ihren Schützling. Mit Hermines Eltern obliviert und versteckt in Australien, bedeutete das, dass Minerva auch Hermine als einen davon sah. Sie gingen raus, um Tee in Muggel-London zu trinken. Als sie sich hingesetzt hatten, starrte sie Hermine, ohne etwas zu sagen, für eine lange Zeit an. »Ich hatte gehofft, du würdest ablehnen«, sagte Minerva endlich. »Hast du wirklich gedacht, das würde ich tun?«, fragte Hermine. Ihre Stimme war ruhig, als sie sich den Tee einschenkte. »Nein«, sagte Minerva steif. »Meine Hoffnungen und Annahmen sind 2 unterschiedliche Dinge, schon seit längerem. Deshalb habe ich auch gesagt, dass es skrupellos ist.«
»Der Orden braucht es.«
Es herrschte Stille, als die 2 Frauen sich gegenseitig beobachteten. Die Anspannung zwischen ihnen vibrierte, wie das Kreischen eines Geigenbogens, der rücksichtslos über die Saiten gezogen wurde. Schneidend, ächzend, der bis ins Mark ging. Nach einer Minute fing Minerva wieder an zu sprechen. »Du bist eine der außergewöhnlichsten Schülerinnen gewesen, wo ich jemals das Privileg haben durfte, sie zu unterrichten. Deine Unnachgiebigkeit in Hogwarts ist immer etwas gewesen, das ich bewundert habe.« Minerva machte eine Pause. »Aber«, presste Hermine hervor, sie wappnete sich selbst für eine scharfe Kritik, die am Ende des Kompliments wartete. »Aber«, Minerva setzte ihre Teetasse wieder auf der Untertasse mit einem Klickgeräusch ab. »Die Art, wie du diese Tendenz mit in den Krieg getragen hast, besorgt mich. Ich frage mich manchmal, wo für dich die Grenze ist, wenn du überhaupt eine hast.« Früher hätte so eine Zurechtweisung Hermine erröten lassen und sie hätte sich selbst in Frage gestellt. Aber jetzt blinzelte sie nicht einmal. »Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen«, sagte sie. »Für extreme Erkrankungen braucht man extreme Wege der Heilung, die hinsichtlich der Einschränkungen am besten geeignet sind.« Minervas Gesichtsausdruck spannte sich an. Ihre Lippen pressten sich zu einer Linie zusammen. »Und was ist mit, erstens, richte keinen Schaden an? Oder denkst du, dass der Eid nicht für dich gilt, wenn du dir selbst Schaden zufügst?« »Hippokrates hat das nie gesagt.« Hermine nippte an ihrem Tee mit mehr Gleichgültigkeit, als sie verspürte.
Primum non noctere. Es wurde im 17. Jahrhundert auf Münzen geprägt. Man kann es am Latein erkennen. Außerdem, ich mache das nicht als Heilerin. Dass Moody dich überhaupt gefragt hat, macht ihn so verdorben wie der Verstand, der sich das Ganze ausgedacht hat. Minervas schottischer Akzent wurde deutlicher durch die Emotionen, die in ihrer Stimme mitschwangen. Ich habe gedacht, es würde Grenzen geben. Wann wird der Preis des Sieges zu hoch? Das ist ein Krieg, der sowieso schon mit dem Blut von Kindern bezahlt wird. Verkaufen wir sie jetzt auch noch? Hermine seufzte. Ich bin kein Kind mehr, Minerva. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Niemand zwingt mich dazu. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du zustimmen würdest. Draco Malfoy wusste es ohne Zweifel, als seine Wahl auf dich fiel. Denkst du wirklich, dass es für jemanden von deiner Natur jemals eine Wahl gab? Genauso viel, wie ich es hatte, als ich eine Heilerin geworden bin. Oder mit allem anderen, was ich jemals getan habe. Hermine fühlte sich plötzlich erschöpft. Harte Entscheidungen zu treffen. Irgendjemand muss es machen. Irgendjemand muss leiden. Ich bin gewillt, diejenige zu sein. Ich kann es ertragen. Warum sollte ich versuchen, es jemanden aufzuzwingen, der es nicht kann? Du bist so sehr wie Alistair, sagte Minerva mit einem verbitterten Unterton. Es schien, als ob sie Tränen in den Augen hatte. Als er mir davon erzählt hat, habe ich Nein gesagt. Ich sagte niemals. Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden können. Denn wenn wir nach diesen Dingen fragen, sind wir kein Stück besser. Und dann hat er mir gesagt, dass er mir dies nicht erzähle, um sich mit mir zu beraten. Die Entscheidung ist schon getroffen worden, von ihm und Kingsley. Er erzählte es mir einfach nur, damit es jemand wusste, der sich um dich sorgte, für den Fall, dass Draco Malfoy dir etwas antun könnte. Minervas Stimme brach plötzlich ab. Hermine fühlte sich überwältigt von einer Woge der Zuneigung, aber sie zwang sich dazu, nicht zu reagieren, nicht einzuknicken. »Er hat Albus umgebracht«, sagte Minerva nach einem Moment. Ihre Stimme zitterte vor Gefühlen. »Ich weiß, ich habe es nicht vergessen. Er ist damals kaum 16 Jahre alt gewesen. Er hat einen der mächtigsten Zauberer unserer Zeit kaltherzig in einem Flur voller Erstklässler umgebracht. Sogar Tom Riddle war älter als er das Töten angefangen hat und er mit einem Schulmädchen angefangen hat, im Geheimen, in einem Badezimmer. Was für eine Art Mensch glaubst du, dass Draco Malfoy jetzt ist? 6 Jahre später. Er ist unsere beste Chance, den Krieg noch herumzureißen. Wir brauchen diese Chance, Minerva. Du siehst die Waisenkinder, aber ich sehe die Leichen. Wir können es uns nicht leisten, irgendwelche Möglichkeiten verstreichen zu lassen. Ich werde nichts ablehnen, was dem Orden auch nur ein Bruchteil mehr Chancen verschaffen kann, den Krieg zu gewinnen. Kein einziger Mensch ist mehr wert als der ganze Krieg. Du würdest alles dafür tun, um den Krieg zu beenden. Das würde ich. James Potter hat früher immer gesagt, dass der Krieg die Hölle ist. Ich habe ihm immer zugestimmt. Aber jetzt, ich glaube, dass er da falsch lag. Krieg ist viel schlimmer als die Hölle. Du bist kein Sünder, das ist kein Schicksal, das du verdienst. Und dennoch scheinst du so versessen darauf zu sein, dich selbst zu verdammen, wenn es bedeutet, dass wir den Krieg gewinnen können. Krieg ist Krieg, Hölle ist Hölle. Und von den beiden ist der Krieg um einiges schlimmer, zitierte Hermine und lächelte traurig. Mein Vater hat das immer gesagt. Es ist aus einer Muggelfernsehserie. Hermine zögerte für einen kurzen Moment, bevor sie hinzufügte. Du hast recht, ich bin gewillt, alles zu tun, um diesen Krieg zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute sagen werden, dass ich es nicht tue. Ich weiß, dass es für mich kein Zurück von dem Ganzen gibt. Zumindest nicht, was Harry und Ron betrifft, selbst wenn es uns am Ende einen Sieg verschafft. Aber sie zu retten, ist es mir wert. Ich habe mich schon immer darauf vorbereitet, den Preis zu bezahlen, den es kostet, um so weit zu gehen, wie ich gewillt bin zu gehen. Ich habe die Konsequenzen nie ausgeblendet. Minerva antwortete nicht. Sie nippte an ihrem Tee und schaute Hermine an, als ob sie erwartete, sie nie wieder zu sehen. Hermine erwiderte ihren Blick und fragte sich, ob sie damit wohl recht hatte.